Freudenbotschaft.net.
Die große Babylon und ihr Bräutigam. Warum das irdische Jerusalem die große Babylon der Offenbarung ist. Die Kaufleute Babylons und ihre Waren. Einleitung. In Mystery Babylon führt Chris White sehr viele Bibelstellen an, um zu zeigen, dass die Handelswaren der Kaufleute Babylons dazu dienen, den Jerusalemer Tempel neu zu errichten und das alttestamentliche Opfersystem zu ermöglichen und in Gang zu halten. Der Autor belegt, dass es hierbei nicht um einen biblischen Gottesdienst geht. Die von Babylon erworbenen Waren werden gebraucht, um das die Ordnung Gottes fälschende religiöse System des Antichristus zu installieren. Offenbarung 18, die Verse 12 und 13. Waren von Gold und Silber und Edelgestein und Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlachstoff und alles Thujaholz und jedes Gerät von Elfenbein und jedes Gerät von kostbarem Holz und von Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Haarbalsam und Räucherwerk und Salböl und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Rinder und Schafe und von Pferden und von Wagen und von Leibeigenen und Menschenseelen. Es sind auch nicht irgendwelche Händler, die zu einer bestimmten Zeit durch ein babylonisches System reich werden, sondern wie Offenbarung 18,11 gemäß dem Codex Sinaiticus zeigt, handelt es sich um die Kaufleute des Erdlands, also des Staates Babylons. Offenbarung 18,11 in der Davar-Übersetzung. Und die Händler deines Erdlands schluchzen, und man trauert auf sie zu, da ihre Ladung nicht ja nicht mehr einer kauft. Babylons Händler sind nicht die Geschäftsleute wahlloser Güter der gesamten Welt oder das Symbol einer globalen Ökonomie. Laut Chris White kann biblisch klar widerlegt werden, dass die Kaufleute dieser Dinge Weltökonomen sind oder dass hier ein ökonomisches Babylon gemeint sei, wie dies von Auslegern behauptet wird, die Offenbarung 18,11 bis 19 vergeistigen. Für White sind die Handelswaren der großen Hure sehr genau und konkret auf Jerusalem zugeschnitten. Obwohl eine symbolische Auslegung der von Babylon erworbenen Güter dennoch nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kann, ist Chris Whites biblische Beweislast für die korrekte Identifikation der großen Stadt überwältigend. Er schreibt: Der Hauptgrund dafür, warum uns all diese von Mystery Babylon verkauften Gegenstände so spezifisch aufgezählt werden, ist, damit wir darin absolute Gewissheit erlangen, wer sie ist und was sie während der Zeit ihrer Untreue tun wird. Die signifikant auf die irdische Stadt Jerusalem hinweisenden Handelswaren in Offenbarung 18, 12 und 13 der Kaufleute teilt Chris White folgendermaßen ein. Gruppe 1: Gold, Silber, Edelsteine und Perlen. Gruppe 2: Batist, Purpur, Seide und Scharlach. Gruppe 3: Edelhölzer, zum Beispiel Thuja, Geräte aus Elfenbein, Kupfer und Eisen. Gruppe 4: Zimt, Baum, Kardamom, Räucherwerk, Würzöl und Weihrauch. Gruppe 5: Wein, Öl, Feinmehl, Getreide, Erwerbstiere und Schafe. Gruppe 6: Pferde, Karossen, Leiber und Seelen der Menschen. Gruppe 1: Gold, Silber, Edelsteine und Perlen. In einem und demselben Bibelvers kommen Gold, Silber, Edelsteine und Perlen sonst nur noch in 1. Chroniker 29,2, 2. Chroniker 32,27 und Daniel 11, 37 und 38 vor. neben anderen Dingen, die zur Fertigstellung des Hauses Gottes in Jerusalem nötig waren, zählte David in 1. Chroniker 29,2 Gold, Silber und kostbares Gestein auf. Und mit all meiner Kraft habe ich für das Haus meines Gottes bereitgestellt, das Gold und das goldene Gerät und das Silber für das Silberne und die Bronze für das Bronzene, das Eisen für das Eiserne und das Holz für das hölzerne Gerät, Onyxsteine und eingefasste Steine, Steine zur Verzierung und Mosaiksteine und allerlei Edelsteine und Alabastersteine in Menge. Hiskia, ein Regent Judas, besaß viel Reichtum und Herrlichkeit. Die Reihenfolge in 2. Chroniker 32,27 lautet: Silber, Gold und kostbares Gestein. Und Hiskia hatte sehr viel Reichtum und Ehre, und er machte sich Schatzkammern für Silber und Gold und Edelsteine und für Balsamöle und für Schilde und für allerlei kostbare Geräte. Mit Gold, Silber, Edelsteinen und Perlen wird der Antigott verehrt. Wie Daniel 11, 37 und 38 zeigt, verherrlicht der jüdische Antichristus den seinen Vätern nicht näher bekannten Gott mit Gold, Silber und kostbaren Edelsteinen. Siehe hierzu den Punkt 7, die orchestrierten militärischen Siege des Tieres im Kapitel Die Zeit vor und nach dem Millennium. Anders als in der Davar-Übersetzung interpretiert, geht es in Daniel 11, 37 nicht um mehrere Götter, Elohim, sondern um einen einzigen Gott, Elohim. Siehe hierzu den Abschnitt, der Antichristus ist der jüdische Fürst Israels, im Kapitel Die Identifizierung des Tieres als der jüdische Messias. Daniel 11, 37 und 38 in der Davar-Übersetzung. Und auf die Elohim seiner Väter zu wird er nicht verständig, und auf das Begehren der Weiber und auf all jeden Eloah zu wird er nicht verständig, denn er wird sich über alles ergrößen, und den Eloah der Umstärkungen beherrlicht er auf seinem Stand bereiteten. Und den Eloah, den seine Väter nicht näher gekannt, beherrlicht er mit Gold und mit Silber und mit kostbarem Gestein und mit vielbegehrtem. Im endzeitlichen Opferdienst Jerusalems wird Satan angebetet. Es ist wichtig, besser zu verstehen, wie dieser Gott des falschen Messias verehrt wird. Während seiner Herrschaft wird der Antichristus dem Gott der Festungen die exakt gleichen Dinge aus seinem großen Vermögen opfern, die die Kaufleute an die große Hure Babylon liefern. Mehr noch, sie sind dieselben Waren. Demnach dienen Babylons Pseudoreligion und die von ihren Händlern herbeigeschafften Kostbarkeiten ihres Tempels der Anbetung und Verherrlichung Satans. Gold, Silber und Edelsteine werden von Jerusalem, der Thronstadt des Tieres, vorgeblich zur Ehre Jahwes und seines Tempels erworben. Der Antichristus nutzt sie aber zur Anbetung des Teufels. Für die jüdischen Kabbalisten trägt der Diabolos den Namen Yahweh. Der von der Synagoge Satans erwartete Christus ist der Schlangenmessias, Jeschua, Michael, Henoch, Yahweh, Metatron. Chris White schreibt, dass das babylonisch-religiöse System des Tieres auch deshalb ein Fake ist, weil dieser vorgibt, keinen Gott zu achten, dies aber dann doch tut. Er ehrt seinen in ihm wohnenden Vater und lässt sich deshalb schließlich im Jerusalemer Tempel selbst anbeten. Das jüdische Opfersystem Babylons dient diesem falschen Gottesdienst. Genau genommen ist es der Gottesdienst selbst. Gruppe 2: Batist, Purpur, Seide und Scharlach. die Identifizierung der Stadt, die Batist, Purpur, Seide und Scharlach an sich trägt. Der Begriff Seide kommt im Neuen Testament nur in Offenbarung 18,12 vor. Im Alten Testament ist er in Sprüche 31,22 und Hesekiel 16, die Verse 10 und 13 zu finden. Das Haus und die Bekleidung der in Sprüche 31 geschilderten tüchtigen Frau, da war Übersetzung Männin der Wappnung, besteht aus doppelt getauchtem, Karmesin, Scharlach, sechsfädigem, Byssus, und Rotpurpur. Sie forscht Wolle und Flachs nach. Sprüche 31,10, 21, 22 und 13. Eine tüchtige Frau, wer findet sie? Weit über Korallen geht ihr Wert. Nicht fürchtet sie für ihr Haus den Schnee, denn ihr ganzes Haus ist in Karmesinstoffe gekleidet. Decken macht sie sich, Byssus und roter Purpur sind ihr Gewand. Sie kümmert sich um Wolle und Flachs und arbeitet dann mit Lust ihrer Hände. Mit Hilfe von Hesekiel 16 lässt sich diese, das Heim ihres Ehemanns bevorratende Frau, identifizieren. Denn Gott bekleidete sie in ihrer Jugend gleicherweise mit sechsfädigem, also Byssus, und Seide. Hesekiel 16, die Verse 10 und 13 in der Davar-Übersetzung. Und ich bekleidete dich mit Bebuntetem und machte dir Hinaufgebundene aus Tachasch, und ich verband dich mit sechsfädigem und bedeckte dich mit Seide. Und du schmücktest dich mit Gold und Silber, und deine Bekleidung war sechsfädiges und Seide und Bebuntetes. Du aßest Feinmehl und Honig und Öl und wurdest schön im Übermaß, überaus und hattest Gelingen zur Regierung. Der Kontext dieses Verses zeigt, dass sich die tüchtige Frau zur Babylon gewandelt hat, denn nun fälscht sie den ihr einst von Gott gegebenen Prunk, um als eine Hure für ihre vielen Freier attraktiv zu sein und zu regentschaftlichen Ehren zu gelangen. Das Heilige Gottes dient der Stadt Jerusalem als eine Fassade, um ihren Greuel und ihre weltpolitischen Machenschaften zu verbergen. In der Hand der Weltverführerin ist es ein Instrument der pseudofrommen Verlockung. Seide. Dass der Begriff Seide außer in Hesekiel 16 nur noch als eine für die große Hure Babylon bestimmte Handelsware vorkommt und dies ausgerechnet im Kontext der Hurerei Jerusalems der Fall ist, stellt sicherlich keinen Zufall dar, sondern ist ein klarer Fingerzeig Gottes. Die sakrale Bedeutung von Batist, Purpur, Seide und Scharlach. Wie bereits im Abschnitt Babylons Aussehen ist kein spezifischer Hinweis auf Rom. Im Kapitel, woher der Antichristus nicht kommt und wer er nicht ist, erwähnt, kommen die Begriffe Batist, Rotpurpur und Scharlach, also Karmesin, vor allem im zweiten Buch Mose vor. Dass diese zur Herstellung des Heiligtums und zum priesterlichen Dienst in der Stiftshütte nötigen Dinge zu den Handelswaren zählen, die von Babylon Jerusalem verkauft werden, ist sicherlich nicht willkürlich. Sie sind die edlen Stoffe, mit denen Gott Jerusalem in ihrer Jugend bekleidete. In Offenbarung 17,4 und Offenbarung 18,16 dienen sie der zur großen Hure entarteten Stadt als eine Maskerade ihres früheren reinen Standes. Es ist bezeichnend, dass die Kaufleute der großen Babylon kein Violettpurpur, ein Symbol der Treue zu Gott, veräußern, denn die bigotte Hure hat keinen Bedarf daran. Gruppe 3. Edelhölzer, zum Beispiel Thuja, Geräte aus Elfenbein, Kupfer und Eisen. Tuja. Im Altertum diente Tuja-Holz zur Herstellung kunstvoller Möbel, Tempeltüren, Musikinstrumente und Götzenbilder. Das Holz wird heute noch in buddhistischen Tempeln genutzt. Chris White setzt es in Mystery Babylon mit Algum, Almuk, Almugim, Sandelholz gleich. Wie aus 2. Chroniker 9, 10 und 11 hervorgeht, wurde Tuja, Algum, für die Herstellung der Terrassen des Jerusalemer Tempels, für das Haus Salomos und für die Anfertigung von Musikinstrumenten genutzt. Kaufleute führten dieses sehr seltene und wertvolle Holz, Gold und kostbares Gestein nach Jerusalem ein. Der hier vorliegende biblische Bezug zu den nach Babylon gebrachten Waren ihrer Händler ist einzigartig. Er beweist die religiöse Bestimmung dieser Gegenstände, denn das Algumholz diente in erster Linie zum sakralen Gebrauch Jerusalems. 2. Chroniker 9, die Verse 10 und 11. Auch die Knechte Hirams und die Knechte Salomos, die Gold aus Ophir holten, brachten Almugimhölzer und Edelsteine. Und der König machte von den Algumimhölzern Treppen für das Haus des Herrn und für das Haus des Königs und Zittern und Harfen für die Sänger. Solches Holz ist früher im Land Juda nicht gesehen worden. Ebenso wie Algum weist das im Alten Testament selten erwähnte Elfenbein auf den großen Reichtum Salomos und auf den Jerusalemer Tempelbau hin, den er veranlasste. Elfenbein. Wie 1. Könige 10, 18 bis 23 zeigt, nutzte Salomo das mittels der Händler Tarsis und der libanesischen Flotte Hirams importierte Gold und Elfenbein, um sich einen Thron anfertigen zu lassen. Während der späteren Regentschaft Ahabs von Israel wurde ein Elfenbeinhaus gebaut. Kupfer und Eisen. Außer in Offenbarung 18,12 kommen Edelholz, Kupfer und Eisen gemeinsam nur noch in 1. Chroniker 29,2 vor, nämlich bezeichneterweise in Davids Liste der zum salomonischen Tempelbau erworbenen Gaben. 1. Chroniker 29,2. Und mit all meiner Kraft habe ich für das Haus meines Gottes bereitgestellt, das Gold und das goldene Gerät und das Silber und das Silberne und die Bronze und das Bronzene, das Eisen für das Eiserne und das Holz für das hölzerne Gerät, Onyxsteine und eingefasste Steine, Steine der Verzierung und Mosaiksteine und allerlei Edelsteine und Alabastersteine in Menge. Diese gesamte Liste zeigt eine erstaunliche Parallele zur Offenbarung 18,12, nicht allein die in der vorliegenden Gruppe erwähnten Waren. Chris White weist auf die Signifikanz der extrem seltenen Zusammenstellung der Ausdrücke in Offenbarung 18, Vers 12 und 13 hin. Man sollte bedenken, dass die einzigen anderen Bibelstellen, in denen all diese Begriffe vorkommen, vom Tempeldienst handeln. Dieses Phänomen wäre bedeutungslos, wenn es nur wenige Male vorkäme. Es ist aber biblisch kontinuierlich vorhanden. Gruppe 4. Zimtbaum, Kardamom, Räucherwerk, Würzöl und Weihrauch. Laut Chris White's Mystery Babylon wurde jede der vorliegenden Handelswaren sorgfältig ausgewählt, um auf 2. Mose 30 hinzudeuten. In diesem Kapitel finden wir nämlich Rezepte zur Herstellung heiligen Salböls, da war Übersetzung Würzzubereitung, und Räucherwerks, da war Übersetzung Räucherndes, Riechendes. 2. Mose 30, die Verse 31, 32 und 38. Zu den Söhnen Israels sollst du so reden: Ein Öl der heiligen Salbung soll dies für mich sein, für all eure Generationen. Auf den Leib eines Menschen darf man es nicht gießen, und ihr dürft nichts herstellen, was ihm in seiner Zusammensetzung gleich ist. heilig ist es, heilig soll es euch sein. Wer sonst eine Mischung wie diese herstellt oder etwas davon auf einen Fremden streicht, der soll aus seinen Völkern ausgerottet werden. Zimt, Kardamom, räucherndes Würzöl und Weihrauch wurden in vielerlei Weise für den Tempeldienst genutzt. Zimt. Zimt, griechisch Kinamom, hebräisch Kinamom, wörtlich Rohrmanna, englisch Cinnamon, also echter Zimtbaum, Kinamomum verum, kommt im Neuen Testament nur in Offenbarung 18,13 vor. In 2. Mose 30,23 wird er als ein Bestandteil des heiligen Salböls erwähnt. Wie Sprüche 7,17 zeigt, wurde Zimt allerdings auch für sündige Zwecke eingesetzt, denn er diente dazu, Männer zu verführen. Hier steht nämlich von einer Ehebrecherin geschrieben, die ihre Liege mit diesem Duft überschwängt. Offensichtlich stellt diese Frau die große Hure Babylon dar, deren vermeintlich Heiliges für das Unheilige bestimmt ist. Weil die Rinde des Zimtbaums aber gemäß Hoheliter Lieder, Kapitel 4,14, zu den kostbaren Gewürzen der Braut des Christus zählt, dient seine Zweckentfremdung durch Babylon der Fälschung des Originals. Die Hure setzt sich an die Stelle der Braut. Da Zimt der Hauptbestandteil der heiligen Würzzubereitung, Salböl, ist und eine inhaltliche Verbindung zwischen Offenbarung 18 und 2. Mose 30 besteht, kann hier kein Zufall vorliegen. Kardamom. Amomon ist eine zur Pflanzengattung Amomum gehörende indische Gewürzpflanze, Ingwergewächs, die botanisch unter anderem als Kardamomum bezeichnet wird und allgemein unter dem Namen Kardamom bekannt ist. Räucherwerk. Räuchernde Substanzen, griechisch Thymiamata, dienten als ein spezifisches Räuchermittel der Anbetung Gottes im Tempel. In 2. Mose 30 kommt diese Spezerei 7-mal vor, mehr als in irgendeinem anderen Kapitel der Bibel. Der inhaltliche Bezug zur Stadt Babylon, Jerusalem in Offenbarung 18 ist offensichtlich. Die Hure zelebriert einen jüdischen Pseudogottesdienst und lässt sich hierfür von ihren Händlern mit alttestamentlichem Räucherwerk beliefern. Wer den religiösen Bezug der in Offenbarung 18, 12 und 13 genannten Handelswaren außer Acht lässt, versteht ihre Bedeutung und ihren Zweck nicht. Hier geht es keineswegs um globale Ökonomie oder das weltweite Bankensystem. Würzöl. Myron, Würzöl, duftendes Olivenöl, ist ein äußerst wertvolles Präparat, das zur Salbung genutzt wurde. Heute enthält es bis zu 60 Spezereien. In Johannes 11, Vers 2 und Johannes 12, 3 und 5 wird das Salböl sinnigerweise für den wahrhaften Tempel Gottes verwendet, also für den Leib Jesu. Im Alten Testament kommt es nur 3-mal vor, bezeichnenderweise auch in 2. Mose 30, die Verse 25 bis 30. Würze des Würzenden aus Gemachtem des Würzenden, da war Übersetzung. 2. Mose 30, Vers 25. Und mache daraus ein Öl der heiligen Salbung, eine Mischung von Gewürzsalbe, ein Werk des Salbenmischers. Es soll ein Öl für die heilige Salbung sein. In Hinblick auf die Hure Babylon in Offenbarung 18 sollte beachtet werden, dass es ausdrücklich verboten war, das Salböl für etwas anderes zu nutzen als für den Jerusalemer Tempeldienst. Das Würzöl in Offenbarung 18 kann also nur für Mystery Babylon und ihrem Pseudotempel bestimmt sein. Weihrauch. Abgesehen vom Begriff weihrauchend in Offenbarung 8, Vers 3 und 5, wird Weihrauch griechisch Libanos im Neuen Testament nur zweimal gebraucht, nämlich bezeichnenderweise für den wahrhaften Tempel Gottes, Jesus Christus, oder als eine Handelsware der Kaufleute Babylons, das heißt zum Gebrauch im Pseudotempel der großen Stadt Jerusalem, also für das Antiheiligtum des jüdischen Antichristus. Matthäus 2, Vers 11. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm, und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Der Umstand, dass Babylon Weihrauch erwirbt, zeigt im Kontext der anderen in Offenbarung 18, 12 und 13 erwähnten Güter eine religiöse Dimension des Geschehens auf. Hier geht es, das sei nochmals betont, nicht um einen profanen Welthandel. Weihrauch war ein Teil der priesterlichen Opferdarbringungen. Für Chris White stellt es eine inhaltliche Brücke zu den folgenden Handelswaren der Kaufleute der großen Hure dar, also zur Gruppe 5 und Gruppe 6. Gruppe 5: Wein, Öl, Feinmehl, Getreide, Erwerbstiere und Schafe. Chris White weist in Mystery Babylon darauf hin, dass Wein, Öl, Feinmehl, Getreide, Erwerbstiere und Schafe exakt die Dinge sind, die für den täglichen Opferdienst im Tempel benötigt wurden. Dies zeigt der Kontext von 2. Mose 30. Denn wer die Anweisungen zur Opferdarbringung in 2. Mose 29, 40 mit Offenbarung 18, Vers 13 vergleicht, erkennt, dass hier Weizengrieß, da war Übersetzung Feinmehl, herausgeschlagenes Öl, Wein als Trankopfer und Schäflein übereinstimmen. Offenbarung 18, Vers 13 betrifft das tägliche Opfer im Heiligtum. Offenbarung 18, 13 und 2. Mose 29, 40 sind die einzigen Bibelstellen, in denen diese Begriffe gemeinsam in nur einem Vers vorkommen, sodass die Auflistung der alttestamentlichen Jerusalemer Tempelwaren in Offenbarung 18 ein starkes Indiz für die hier vertretene Identität Babylons ist. 2. Mose 29, 39 bis 41. Das eine Lamm sollst du am Morgen darbringen und das zweite Lamm sollst du zwischen den zwei Abenden darbringen. Dazu ein Zehntel Weizengrieß mit einem Viertel hin Öl und zerstoßenen Oliven gemengt. Und als Trankopfer ein Viertel hin Wein, zudem ein Lamm. Das andere Lamm aber sollst du zwischen den zwei Abenden darbringen, wie bei dem Morgenspeiseopfer, und bei seinem Trankopfer sollst du es dabei halten. Zum wohlgefälligen Geruch, ein Feueropfer für den Herrn. Wie bereits im Abschnitt das Kriegstreiben und der vermeintliche Bundesbruch des Antichristus im Kapitel die Identifizierung des Tieres als der jüdische Messias und im Kapitel die Zeit vor und nach dem Millennium gezeigt, wird der Antichristus das tägliche Opfer in Jerusalem wieder einführen, bevor er es gemäß Daniel 12,11 in der Mitte seiner Jahrwoche abschafft. Offensichtlich ermöglichen die Kaufleute Babylons diese vorläufige Neuinstallierung des priesterlichen Opferdienstes durch die Hure. Wenn die große Stadt Babylon der Offenbarung nicht das gegenwärtige irdische Jerusalem wäre, machten die vorliegenden Zusammenhänge keinen Sinn. Offenbarung 18, Vers 13 betrifft die Heiligung der Priester. Die Wortgruppe Feinmehl, Getreide, Erwerbstiere und Schafe in Offenbarung 18, 13 bezieht sich zudem auf 2. Mose 29, 1 und 2. Denn zur Durchführung des täglichen Opferdienstes wurden ein Jungstier und zwei makellose Widder benötigt. 2. Mose 29, 1 und 2. Und dies ist es, was du mit ihnen tun sollst, sie zu heiligen, damit sie mit mir den Priesterdienst ausüben. Nimm einen Jungstier und zwei Widder ohne Fehler. Dazu ungesäuertes Brot und ungesäuerte mit Öl gemengte Kuchen, sowie ungesäuerte mit Öl bestrichene Fladen. Aus Weizengrieß sollst du sie machen. Das ebenfalls geopferte Weizenfeinmehl, Elberfelder Übersetzung Weizengrieß, in 2. Mose 29, Vers 2, entspricht dem Feinmehl, also dem Getreide, in Offenbarung 18, Vers 13, zumal das von den Kaufleuten gelieferte Gerstenkorn in Jerusalem dazu dienen wird, ungesäuerte Brote und Fladen zu backen. Chris White nennt Offenbarung 18, 13 eine Einkaufsliste für alle Waren, die benötigt werden, um im Jerusalemer Tempel die täglichen Opferungen durchzuführen. Gruppe 6: Pferde, Karossen, Leiber und Seelen der Menschen. Der 666 Reichtum des Salomo-Antichristus. Um die in Offenbarung 18,13 erwähnte Lieferung von Pferden und Karossen an Babylon zu erklären, weist Chris White in Mystery Babylon auf König Salomo und die wirtschaftliche Blütezeit des Jerusalemer Tempelbaus hin. Der Autor vergleicht 1. Könige 10,14, 1. Könige 10,14 bis 29 und 1. Könige 11, 4 und 5 damit, was das Tier während der ökonomischen Hochzeit Babylon-Jerusalems und des dortigen Tempelbaus tun wird, sodass man in Salomo ein typologisches Bild des jüdischen Antichristus erkennen kann. 1. Könige 10, 14. Und das Gewicht des Goldes, das bei Salomo in einem einzigen Jahr einging, betrug 666 Talente Gold. Außer in der Offenbarung wird die Zahl 666 biblisch allein in diesem Vers genannt. Chris White weist darauf hin, dass viele Kommentatoren übersehen, dass Salomo eine prophetische Vorschattung des Tieres ist. Letzteres wird von seiner Hauptstadt Jerusalem aus regieren, deren Händler durch die große Stärke ihrer Üppigkeit reich werden. Zu der den Antichristus betreffenden Salomo-Typologie siehe auch die Abschnitte: Der Antichristus ist der jüdische Fürst Israels und Babylon-Jerusalem ist der Thron des Antichristus im Kapitel Die Identifizierung des Tieres als der jüdische Messias und den Punkt 23 Die Bedeutung des Goldopfers bei der Anbetung des weißen Tieres im Kapitel Die Zeit vor und nach dem Millennium. Chris White formuliert diese Zusammenhänge sehr vorsichtig. Ich stimme aber mit Wolfgang Einhardt überein, dass der jüdische Antichristus nicht nur der Antitypus Salomos ist, sondern darüber hinaus dessen endzeitliche Reinkarnation. Pferde. 1. Könige 10, die Verse 14 bis 29 enthält einige Parallelen zu Offenbarung 18. Hier sind vor allem die vielen Pferde Salomos wichtig, die er erwarb, obwohl Gott einen solchen militärischen Besitz im Königsgesetz Israels untersagt hatte, was 5. Mose 17, 16 zu entnehmen ist. 1. Könige 10, 25, 26, 28 und 29. Und sie brachten jeder sein Geschenk, Geräte aus Silber und Geräte aus Gold und Gewänder und Waffen und Balsamöle, Pferde und Maultiere. So geschah es Jahr für Jahr. Und Salomo brachte Streitwagen und Pferde zusammen, und er hatte 1400 Streitwagen und 12.000 Pferde. Und er legte sie in die Wagenstätte und zu dem König nach Jerusalem. und die Ausfuhr der Pferde für Salomo erfolgte aus Ägypten und aus Koi. Die Ankäufer des Königs holten sie aus Koi gegen Bezahlung. Bei der Ausfuhr aus Ägypten wurde ein Wagen für 600 Schekel Silber gehandelt und ein Pferd für 150. Und so führte man sie für alle Könige der Hethiter und für die Könige von Aram durch die Ankäufe wieder aus. 5. Mose 17, Vers 16. Nur soll er sich nicht viele Pferde anschaffen, und er soll das Volk nicht nach Ägypten zurückführen, und sich noch mehr Pferde anzuschaffen. Denn der Herr hat euch gesagt, ihr sollt nie wieder auf diesem Weg zurückkehren. Karossen. Laut 1. Könige 10, 26 besaß Salomo ganze Wagenstädte. Ihm wurde eine Unmenge vierrädriger Fahrzeuge geliefert. Letztere stellen die für Babylon-Jerusalem bestimmten Karossen aus Offenbarung 18, Vers 13 dar und sind ein Bild für die militärische Übermacht des den Gott der Festungen anbetenden Antichristus, die offenbar unter anderem auf dem Handel der großen Hure beruht. Die vielen Frauen und die Götzenanbetung Salomos. Einem Herrscher Israels war es laut 5. Mose 17, 17 verboten, viele Frauen zu haben, woran sich der mit Gold und Silber reich werdende Salomo ebenfalls nicht hielt. Der König verfiel der Götzenanbetung. Dies erinnert an Daniel 11, 37, auch wenn der Antichristus, anders als Salomo, auf das Begehren der Weiber zu nicht verständig sein wird. 5. Mose 17, Vers 17. Und er soll sich nicht viele Frauen anschaffen, damit sein Herz sich nicht von Gott abwendet. Auch Silber und Gold soll er sich nicht übermäßig anschaffen. 1. Könige 11, die Verse 4 und 5. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Und Salomo folgte der Astarte nach, der Göttin der Sidonier, und dem Milkom, dem Scheusal der Ammoniter. Menschenleiber und Menschenseelen. Die Formulierung Seelen der Menschen in Offenbarung 18,13 deutet Chris White gemäß Hesekiel 27,13 als eine Umschreibung für Sklaven. Er weist jedoch darauf hin, dass der Begriff Leib, griechisch Soma, hier dennoch in vielen Übersetzungen unrichtigerweise mit Sklaven übersetzt wird. Möglicherweise betrifft dieser Bibelvers den Verkauf von Menschenleibern für den Sklavendienst in Babylon und den Handel mit Menschenseelen, die zum Blutopfer in dieser gräulichen Stadt der Blutschulden bestimmt sind. Falls diese Deutung zutrifft, geht es bei dem Saft der in Offenbarung 18,14 erwähnten Saftstunde Babylons um das Blut der Gläubigen Jesu. Deren sich darin befindenden Seelen werden von den Kaufleuten nach Jerusalem gebracht. Diese Menschen sind nicht dazu bestimmt, dort als Sklaven zu dienen, sondern umgebracht zu werden. Diesen Zusammenhang scheint Chris White zu erahnen, denn im vorliegenden Kontext stellt er fest, dass es während der antichristlichen Vorherrschaft zum größten Genozid in der Menschheitsgeschichte kommen wird. Angesichts der in Markus 13,12, Matthäus 24,12 und 2. Timotheus 3,1-5 bezeugten, allgemein verbreiteten endzeitlichen Verrohung der Menschen und dem religiösen Fanatismus in Jerusalem, Israel und der ganzen Welt, wie er in Johannes 16,2, Lukas 13,33, Matthäus 24,9 und Galater 1,13 zum Ausdruck kommt, ist ein solcher Massenmord durchaus denkbar. Die in Offenbarung 18, 12 und 13 aufgelisteten Handelswaren weisen biblisch eindeutig auf die irdische Stadt Jerusalem und ihren endzeitlichen Bräutigam hin.